Kraken! Und hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir über den pinkfarbenen Fernsprecher zugeschaltet sind Alex Matzkeit.
Hi Barbie.
Lukas Bawenschik.
Come on Barbie, let's go party.
Und Sascha Brittner.
Hallo.
Es ist Ende Juli 2023 und am 20. diesen Monats sind zeitgleich erschienen Barbie und Oppenheimer. Zwei Biopics, die in ihren Color Gradings nicht verschiedener sein könnten, aber was die durch die Internet herausbeschworene Transzendenz angeht, scheinen sie sich beide mehr zu ähneln, als man denken mag. Die beiden Filme werden stets in einem Atemzug genannt und haben bereits einen Pärchennamen, Barbenheimer. Und wir sprechen heute über beide Filme, denn we are become pop culture, the destroyer of culture. Lukas, meinst du, wer Oppenheimer sagt, muss auch Barbie sagen?
Nein, absolut nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt fast so ein bisschen gruselig, wie sehr auch wir hier zum Beispiel uns zum Teil dieser großen Marketingmaschinerie machen lassen. Also man ist da ja nun wirklich sehr clever vorgegangen. Ich finde es schwer zu beurteilen, ob das hier so ein natürlich gewachsenes Grassroots-Movement war, das irgendwie die Absurdität der gleichzeitig festgestellt hat, oder ob da eben auch mitgearbeitet worden ist oder der wahrscheinlich naheliegendste Antwort, ob beides so ein bisschen zusammengeflossen ist. Und ich bin ja wirklich gespannt, wie sehr mit diesem Versuch, mit dieser Mimifizierung, mit dieser Parallelisierung in Zukunft gearbeitet wird. Es hat wohl eindeutig funktioniert. Beide Filme haben ganz hervorragende erste Startwochenenden international gehabt. Und bei mir hier in Heidelberg waren die Kinos wirklich bemerkenswert voll. Das Personal war prompt komplett überfordert. Und ich bin ja mal gespannt, von euch zu hören, woran das jetzt genau lag. Ich glaube, es lag an diesen beiden Filmen, auf die Leute schon länger gewartet haben und nicht an dem Werbephänomen. Aber dieses ganze Brimborium um diese beiden Filme und ihre Gleichzeitigkeit ist ja schon auch ganz bemerkenswert. Mir fällt zumindest nichts Vergleichbares in den letzten Jahren ein.
Also selbst als wir in unserer Redaktionssitzung sozusagen letztes Mal zusammengesessen haben, haben wir doch aber auch genau das gesagt und gesagt, oh, Barbie und Oppenheimer am gleichen Tag, solche Gegensätze, da müssen wir doch eine Sendung machen, wo wir dann beide gegeneinander ausspielen und so. Also es liegt, glaube ich, auch einfach nahe, oder? Jenseits von allen Marketingkampagnen.
Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe sogar in meinem Jahresvorschau oder Jahreshype, den wir immer am Ende eines Jahres machen, nur auf das Folgejahr, gesagt, dass ich hyped auf dem Barbie-Movie bin, weil Greta Gerwig und keine Ahnung was alles. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich hätte mir Oppenheimer nicht angeschaut, ohne quasi den krassen Gegensatz zu Barbie. Also ich hätte mir Oppenheimer wahrscheinlich tatsächlich angeschaut wegen dieses Podcasts. Aber hätte ich es vermeiden können, hätte ich es wahrscheinlich vermieden. Aber diese wahrscheinlich zufällige Erscheinungsdatum ist schon ein guter Marketing-Gag. Und natürlich auch ein naheliegender Gag, dass man halt da sagen kann, alles klar, bei dem einen geht es um Zerstörung und bei dem anderen um bunte Fantasiewelten und Kreation im weitesten Sinne. Das ist schon ein bemerkenswerter Gegensatz. Ich frage mich nur, wie enttäuscht einige Menschen waren, die für das Meme Oppenheimer 3 Stunden lang sich im Kino gegeben haben, um zu merken, es ist halt nur Oppenheimer.
War es nicht auch diese Programmierung so ein bisschen Mädchen gegen Jungs, so ein Stück weit?
Und Girlies dann, gegen die Art
ja,
Bros.
Ja, und dann und aber so. Doch eine interessante Reaktion der Popkultur darauf, dann zu sagen, nö, eigentlich muss man sich beide angucken, weil beide irgendwie interessant sind, zumindest so aussehen.
Ist es nicht dann auch Ausdruck einer Nivellierung? Also wenn die so mühelos zusammengefügt werden können, obwohl sie in ihrer Programmierung, in ihrer kulturellen Kodierung so unterschiedlich sind, in, sagen wir, dieser Begrifflichkeit von Content oder so, finden sie da nicht zusammen eben in dieser äußeren Hülle der Meme-Logik? Also ich meine, man könnte irgendwie sicher hingehen und sich allerlei Fragen stellen über diese Doppelprogrammierung und sagen, ist das jetzt Dialektik? Müssen wir da jetzt Hegel einschalten, wenn das eine pink und das andere schwarz ist? Aber ich finde es schon interessant, dass das so mühelos zusammenpasst, so Yin und Yang-mäßig. Und meint ihr, es hat was damit zu tun, dass das jetzt beides als zum einen als Content gesehen wird und zum anderen, dass unsere Popkultur so poptimistisch ist, dass sie da keine Differenzierung mehr macht? Also nicht, dass ich das in diesem Fall nicht begrüßen würde. Ich glaube nicht, dass einer dieser beiden Filme substanziell besser ist als der andere. Aber hätte man zum Beispiel vor 10 Jahren eine ähnliche Konstellation auffahren könnten oder wären, sagen wir, die Zielgruppen, die popkulturellen Lager hier noch so gespalten gewesen? Hätte es noch Subkulturen und separate Kulturteile gegeben, die nicht auf diese Weise zusammengefunden hätten?
Hm. Fällt mir schwer, darüber so nachzudenken. Das Einzige, ich könnte höchstens, vielleicht kann Michaela dazu auch noch was sagen oder Sascha, in der Musik könnte ich mir vorstellen, dass es da halt, da hat es ja auch längst so eine Art Context-Collapse irgendwie gegeben, in dem solche Künstler wie, weiß ich nicht, Charlie XCX oder irgendwie so Leute, die so Hyperpop machen, ja auch sagen, es ist uns total egal, wo die Einflüsse herkommen, wir schmeißen das einfach alles zusammen und es ist alles das Gleiche und es ist alles irgendwie Pop. War ja irgendwie klar, dass das auch im Film irgendwann ankommen muss.
Ja, ich finde halt einfach, diese Konstellation scheint mir Ausdruck von einem bestimmten Zeitgeist zu sein, den es eben vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben hätte.
Ja, für mich bricht es sich so runter auf dieses One for the Girlies, One for the Boys. Da haben sich jetzt ja schon viele gegen verwehrt und dann mal als Gag, mal als ernst gemeint. Ich muss aber trotzdem sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in der Sparkle-Preview war, dass ich schon bemerkenswert fand, die Crowd im Kinosaal, die war dann doch sehr, zumindest optisch, sehr getrennt. So, also was das Optische, die Buntheit angeht und vielleicht auch das gelesene Geschlecht. Das fand ich dann doch wieder ein bisschen witzig. Also all die zugegebenermaßen doll angetrunkenen Girlies im Barbie-Film waren am nächsten Tag nicht auch in Oppenheimer. Da waren dann ganz viele Dude Bros. Und das fand ich dann doch irgendwie interessant, dass, ich meine, das kann jetzt natürlich auch an den Vorstellungen liegen, die ich gewählt habe. Aber natürlich ist gerade so viel Meme-Marketing oder so Guerilla-Marketing, gerade bei Filmen, ist gerade so gehypt und auch so krass wichtig oder so Hype-Marketing. Also Barbie lebt ja an sich fast ausschließlich von eben diesem Fan-Kult. Und wie viele Leute haben gesagt, ja, das ist das wird mein Joker und so ein Kram. Oder das ist mein Star Wars, in Anführungszeichen. Also auch mit diesem ganzen Fan-Service, nenne ich es mal, also mit diesem ganzen Nerd-Wissen zu Barbie. Und dann zu sehen, dass, was die Zahlen angeht und die Erfolge im Boxoffice, dass Barbie dann in einer Linie gelandet wird mit diesen ganzen Avengers und Star Wars Filmen. Und das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen witzig. Also, das ist so.
Oder Joker.
Oder ja. Joker, exakt. Dass das dann seine eigene Hype-Nische hat. Das finde ich mit, das ist ein kleiner Spoiler zu den Besprechungen später vielleicht, ich finde das mit am bemerkenswertesten an beiden Filmen.
Aber ist es denn wirklich diese Mimifizierung? Also müsste dann nicht eigentlich Morbius der Milliarden-Dollar-Film geworden sein? Da wurde ja eigentlich noch mal ungleich mehr zumindest so durchs Internet gejagt. Sehen wir hier nicht eher den Erfolg von Regiestimmen, die kombiniert werden mit, naja, auf der einen Seite die große Marke Christopher Nolan und bei Greta Gerwig würde ich sagen, ist eine langsam wachsende, eine langsam stärker anerkannte Marke der Regisseurin Greta Gerwig kombiniert eben mit dieser Großmarke Barbie von Mattel, die nun auch nicht ihren ersten Film hervorbracht. Also hat es wirklich was mit dieser Mimifizierung zu tun oder ist das wieder so eine Selbstüberhöhung der Internetbewohner, der Leute, die zu viel Zeit online verbringen, die das Gefühl haben, die Welt, in der sie leben, sollte doch von größerer Bedeutung sein, als das vielleicht der Fall ist.
Ja. Also man hat vielleicht jetzt
gemerkt, dann wäre das geklärt, dankeschön.
Dass ich mich bewusst aus dieser Diskussion bisher ein bisschen rausgehalten habe, weil es mich total nervt. Ich hasse es ziemlich aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Es ist diese Selbstüberhöhung, diese Selbstüberschätzung der Twitter-Meme-Generation, würde ich mal behaupten. Also es wurde eben von Content-Collapse gesprochen. Ich würde eher vielleicht von einem Consumption-Collapse sprechen.
Context-Collapse, habe ich gesagt.
Okay, whatever. Ist ja wichtig, nicht whatever, sorry. Aber halt mir sind diese Begriffe so neu, wie eher auch egal irgendwie, weil es irgendwie genutzt wird, um nur irgendwie die Menschen aktuell in ihrem Konsumverhalten zu begreifen oder versuchen zu begreifen. Dieses Konsumverhalten ist aber teilweise so multidimensional geworden, dass es kaum noch zu durchdringen ist und irgendwie zu begreifen ist oder zu fassen ist und so beliebig, dass es halt irgendwie keine Haltung mehr gibt und das kotzt mich ziemlich an. Es wurde eben davon gesprochen, dass diese beiden Startdaten jetzt hier beliebig gewesen sind oder zufällig. Das ist ja nicht so. Also man hätte definitiv beide Filme, glaube ich, also man hat von beiden Filmen großen Erfolg erwarten können, denke ich. Das eine liegt daran, dass die Movies bereits back sind. Das haben wir bei anderen Filmen schon gesehen. Insbesondere Mario hat uns das gezeigt. Deshalb ist es, glaube ich, keine große Verwunderung, dass der Barbie-Film ein großer Erfolg wurde, der für so ziemlich jeden irgendwie so ein bisschen einen Zugangspunkt oder eine Zugangsrichtung gibt. Und ich glaube nicht, dass Greta Gerwigs Name da in irgendeiner Weise in Millionenhöhe irgendwie einen Einfluss gehabt hat. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass den wenigsten Menschen überhaupt etwas sagt, wer Greta Gerwig ist, die Barbie gesehen haben. Und im Umkehrschluss ist Christopher Nolan einfach inzwischen so ein Household Name, dass er problemlos so einen Film im Sommer starten kann. 3 Stunden schwierige vielleicht Kost für den einen oder anderen Zuschauer. Und er kriegt trotzdem den Erfolg. Das Startdatum wird ja so gewählt, weil Universal Christopher Nolan weggeschnappt hat und Nolan nicht zufrieden war mit Warner Brothers Covid-Strategie bezüglich Tenet und halt das Studio hauptsächlich für den Misserfolg des Films verantwortlich macht. Insofern war das ein bisschen so eine Rache. Im Endeffekt ist es nach hinten, wenn man so will, eigentlich ja nicht nach hinten losgegangen. Es ist für beide jetzt finanziell sehr gut geendet. Insofern, ich möchte aber noch zu dieser Mimetik sagen, dass es mich extrem genervt hat, weil am Anfang war das schon irgendwie ganz witzig, dass man halt so ein bisschen darüber lachen kann und sagt, ja, okay, da sind irgendwie so, es wird schon eben angesprochen, Yin und Yang, 2 Filme, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben am gleichen Startdatum und Cineasten können sich irgendwie auf beides freuen. Aber wie aufrichtig war denn diese Freude tatsächlich? Also in den letzten 2 Wochen, als das wirklich so in auch so die Normie, sag ich mal, Gebiete übergeschwappt ist und plötzlich mir Leute in meinem Privatleben Sachen schicken zu Barbenheimer, die sonst mit Filmen gar nichts am Hut haben oder mit Film-Memes am Hut haben, das hat mich schon sehr, sehr genervt und irgendwie, nicht weil ich irgendwie so Gatekeeping jetzt mache, sondern weil ich so dachte, so, mein Gott, was ist denn, was steckt denn tatsächlich dahinter? Also was steckt dahinter, außer dass man nur wieder halt irgendwie die nächste Sau durch Social Media Dorf treiben kann? Also mich hat das wirklich sehr, sehr genervt und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist und ja, es wird hoffentlich ein einmaliges Ding bleiben.
Ja, ich finde auch, danach dürfen alle nur noch 2 Wochen lang über, keine Ahnung, Jeune Eustache reden oder irgendeinen Kunstfilme machen. Nein, ich fand es auch auf Dauer ein bisschen anstrengend und ich würde dir, glaube ich, in weiten Teilen zustimmen. Ich glaube, dieses Phänomen ist auch ein Ausdruck der allgemeinen Sehnsucht, durch Konsum teilzuhaben, durch Konsum politisch zu wirken. Es scheint heute in der Gesellschaft oft so eine der letzten Teilhabemöglichkeiten für viele Menschen zu sein und wir haben
ja, du drückst alles, was ich sagen will, besser aus. Ja.
Wir haben
ich unterschreibe alles.
Würde ich sagen, aber auch so ein Kollaps von einer klaren Massenkultur, von einer dominanten, greifbaren Massenkultur. Das heißt, wir haben so ein Zurückfluten der einzelnen Menschen in, so sagen wir, Blasen, in bestimmte soziale Netzwerke zum Beispiel. Und jetzt hat man da, glaube ich, den Eindruck, dass diese isolierten Einzelbereiche wieder in die Massenkultur übertragen werden, dass die Leute aus Twitter, aus Reddit, wo auch immer die Memes stattfinden, so wieder in die Wirklichkeit fließen. Und ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube, dass da die Kommunikationslogik eine andere ist. Aber ja, also ich werde diese Memes auf jeden Fall nicht vermissen. Und wenn ich jetzt im Internet schon von Saw Patrol, nämlich der Paw Patrol Film und Saw X erscheinen am gleichen Tag lese, dann denke ich, ich hoffe, das ist nicht das, was Studio-CEOs als Konsequenz aus diesem ganzen Kontext gezogen haben. Das fände ich eher ärgerlich.
Aber wenn du dieses Massen Phänomen-Ding ansprichst, dann könnte man ja auch sagen, es ist im Grunde halt nichts anderes als, was weiß ich, wenn eine Weltmeisterschaft im Fußball der Herren ist oder irgendwie so. Die Leute suchen sich halt die Dinge, um die sie sich scharen können. Und wenn das halt jetzt mal 2 Filme sind, die irgendwie beide anscheinend anschlussfähig genug sind, der eine wegen Barbie, der andere wegen Christopher Nolan, dass man da sich irgendwie dranhängen kann, dann weiß ich auch nicht, finde ich das okay. Mich hat es auch irgendwann genervt, aber ich fand, einige von den Sachen waren auch ganz cool. Also mein Liebling war definitiv dieses Mashup mit dem Wish You Were Here Cover von Pink Floyd. Das hatte ich dann nochmal so eine Ecke weitergedreht, dass ich es irgendwie lustig fand zum Beispiel.
Ich habe einfach für mich gemerkt, ich glaube, dass ich nicht so stark dieses Bedürfnis habe, so Teil dieser Massenbewegung zu sein in diesem Moment. Also ich ziehe da für mich wenig raus. Und ich glaube, das ist eine Empfindung, die manche Leute mit ihren Interessen, mit ihren Hobbys häufiger haben. Also ein Sportfan wird häufiger die Möglichkeit haben, dieses Bad in der kulturellen Gesamtmenge zu nehmen. Und ich merkte in diesem Zusammenhang, ich vermisse das nicht. Ich fühle mich, glaube ich, ganz
aber
wohl
in der
Nische.
Aber ist das nicht genau das Ding, dass Fußballfans zum Beispiel sagen, oh, Weltmeisterschaft, jetzt muss ich mir plötzlich mein Fandom wieder
klar,
mit allen Leuten teilen.
Von mir aus. Aber ich sagen wir, da gibt es auch wahrscheinlich verschiedene Abstufungen, wie so oft. Und wahrscheinlich Leute, die sich als Gatekeeper und als wahrer Hüter des Grals irgendwie verstehen. Ich glaube aber, dass man da öfter die Möglichkeit hat, im Austausch mit einer breiteren Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist dem populären Medium Kino irgendwann abhanden gekommen in Teilen. Und ich fand es irgendwie schön, jetzt wieder in vollen Kinosälen zu sitzen. Aber ich glaube, diese propagandistische Vorschaltung hätte ich einfach nicht gebraucht.
Wir starten mit Christopher Nolans Oppenheimer, dem dreistündigen Biopic über den Vater der Atombombe und Leiter des Manhattan Projects, J. Robert Oppenheimer, mit großem Staraufgebot. Cillian Murphy als Oppi, Emily Blunt als seine Frau Kitty, Florence Pugh als seine geliebte Jean Tadlock, außerdem Matt Damon, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Rami Malek, Benny Safdie und noch so die Hälfte aller Mitglieder der Screen Actors Guild. Es geht, wer hätte es gedacht, um die Erfindung und den Bau der Atombombe und den Gebrauch eben dieser in Hiroshima und Nagasaki. Sascha, du warst im Vorgespräch begeistert von Oppenheimer. Was hat dich besonders begeistert an dem Film?
War ich das? Ich glaube, ich bin einfach nur derjenige, der den Film am meisten mag. Aber ja, ich bin auch ziemlich begeistert, auch wenn ich das vielleicht vorher gar nicht gesagt habe. Ich empfinde Christopher Nolan als Architekt. Und so als ewigen Architekt von Ideen. Und ich glaube, hier hat er sich endgültig sein Meisterwerk geschaffen, weil ihm wird immer so unterstellt, nahegelegt, seine Filme hätten immer diese schlimmen Expositionssegmente, um dann halt irgendwie was zu zeigen, was so halb funktioniert für den einen oder anderen, aber halt vielleicht nie so zusammenpasst oder zu lang gezogen ist, bla bla. Ich habe das schon immer als für ziemlich hanebüchen gehalten, diese Kritik. Und ich glaube, dass er endgültig hier so ein bisschen all diese Kritik zurückweisen kann oder zurückweist für alle Zeiten, weil die Art und Weise, wie er hier vorgeht, erinnert mich sehr also an den dritten Akt seiner Filme, wo er eine Dringlichkeit und Präzision hat, die basierend auf dem Aufbau zuvor, was er sich aufgebaut hat als Architekt, das ist so ein bisschen mein Take, dann halt so fruchten kann, aufbauen kann und sich als, was weiß ich, Haus oder sowas, als Gesamtwerk entpuppen kann. Und ich glaube, dass hier dieser Film eigentlich bereits von Anfang an damit beginnt. Also, dass sich der ganze Film eigentlich wie so ein dritter Nolan-Akt anfühlt. Und es ist insgesamt ein ganz beeindruckender Film, der wunderbar aussieht. Besonders dieses schwarz-weiß IMAX ist wirklich ganz, ganz toll. Da sind ja einfach ganz tolle Bilder dabei. So diese, wir können nachher natürlich mehr über die Kameraarbeit reden, müssen da vielleicht auch drüber reden und auch über die Effekte. Aber zunächst einmal, so ein Biopic über Oppenheimer, 3 Stunden, ist ein Film geworden, der eigentlich wie so ein Zug funktioniert. Also man setzt sich in so einen Zug, wie in so eine Kettenreaktion, und man weiß, das ist unaufhaltbar. Und es kommt zu einem Punkt in diesem Film, wo so das Vorwissen und die Unausweichlichkeit sich so kreuzen. Also was das Vorwissen, was man als Zuschauer hat, und die Unausweichlichkeit, mit der der Zug, der Film die ganze Zeit drauf zusteuert, auf so einen Punkt. Und da kommt so eine Realisierung zustande von uns natürlich, oh, wir sind jetzt in diesem Moment, zu dieser Zeit, und die Figur Oppenheimer oder der Mensch merkt das dort auch, so wie es dargestellt ist. Und wir kommen zu so einem Dilemma, wo wir merken, da kommen wir nicht mehr raus. Und dieses Nicht-mehr-rauskommen ist verbunden mit so einer Naivität, die hier auch untersucht wird, einer Offenheit gegenüber neuen Ideen, aber auch gleichzeitig eine Angst vor dem, was danach kommt. Und das hat mich tatsächlich an einem Punkt sehr umgehauen. Also es gibt so 20 Minuten von der Niederlage Deutschlands oder Nazi-Deutschlands bis hin dann zum Test der Atombombe. Und wie da das dann so zu Ende gedacht wird alles und wie Oppenheimer immer mehr die Kontrolle verliert, die Kontrolle auch über die letzten so 80 Jahre verliert oder auch eine Welt sich etabliert so langsam, in der wir immer noch leben und für immer leben werden müssen, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Also ich hatte tatsächlich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht so am Weinen, aber mir kommen die ganze Zeit so die Tränen, weil halt wirklich hier gerade etwas Großes passiert. Also ich hatte so einen Schrecken, der mir nicht kalten Rücken runtergelaufen ist, sondern sich neben mich so in den Kinosessel gesessen hat und hat gesagt, wir sind jetzt ab jetzt so zusammen hier, wir gucken den Rest zusammen. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut geschnitten. Dann auch der letzte Teil, der irgendwie so ein bisschen so dargestellt wird als Addendum, ist eigentlich vielleicht mit der interessanteste und beste, wichtigste Teil. Ich will noch mehr drüber reden, aber ich lasse jetzt anderen mal das Wort. Ich finde, es ist ein unglaublich wichtiger Film. Es ist ein unfassbar, das merkt man an jeder Stelle, persönlicher Film für Nolan. Und in seiner Universalität für uns alle, glaube ich, mit einer Dringlichkeit versehen, die ich bemerkenswert finde. Und die man auch im Film sieht und an jeder Stelle merkt. Also ich bin ein bisschen baff tatsächlich.
Alex, hattest du nach dem Film Bombenstimmung oder explodierende Enttäuschung?
Ach, weder noch. Ich fand es den Film, der auf jeden Fall Dinge hat, die für sich sprechen. Also jede Menge interessanter und guter Performances auf jeden Fall. Und ich finde, dass auch hinter den Blicken der Schauspieler ziemlich viel passiert. Deutlich mehr halt als in dieser Montage-Karambolage, die Nolan wieder da mal auf uns loslässt. Denn ich meine, er war nie der subtilste Filmemacher. Das war immer schon so sein MO, dass er sagt, ich blase alles gigantisch auf und hau euch einfach damit über den Kopf und ringe euch sozusagen die Zustimmung so ein bisschen ab. Und das funktioniert manchmal total gut. Ich finde zum Beispiel Inception nach wie vor einen ziemlich großartigen Film, weil der halt auch irgendwie so ein verkopftes Konzept nimmt und das halt so übersetzt in so ein Action-Kino halt. Und was mich gestört hat, aber ist, dass ich das Gefühl habe, die Themen, die er untersuchen will, sind sehr diffizil. Also es geht ja einmal so in der ersten Hälfte des Films ungefähr so ein bisschen um Wissenschaft. Also das heißt, es geht darum überhaupt, wie kommt man überhaupt an den Punkt zu überlegen, dass man eine Bombe bauen könnte aus dieser neuen Physik, wie sie es da immer nennen. Und dann in der zweiten Hälfte geht es natürlich um die Moral. Also nur weil wir dieses Wissen haben, dürfen wir es auch benutzen? Sollten wir es benutzen? Wenn wir es nicht benutzen, benutzen es die anderen dann schneller, weil die kommen auf die gleichen, zu den gleichen Schlussfolgerungen und so. Und das sind so, genau, und im letzten Drittel, das ist ja das, ich fand auch, dass das der beste Teil des Films war eigentlich, da geht es ja dann eigentlich darum, darf man dann seine Meinung ändern, wenn man einmal dahinter gestanden hat, wann ist man ein guter Mensch, wann ist man ein guter Amerikaner natürlich auch irgendwie und so, hat die Atombombe den Krieg tatsächlich beendet oder all diese ganzen Sachen. Also, man hört schon an der ganzen Ausführung, es sind sehr diffizile Themen und was mich halt gestört hat, ist, dass der Film halt auch da wieder halt bei jeder Gelegenheit mit Pauken und Trompeten um die Ecke kommt. Und das kombiniert, vor allen Dingen in der ersten Stunde, die mich sehr abgeturnt hat, mit so einem typischen männlichen Blick auf so Genies. Klar, er dekonstruiert das dann so ein Stück weit später, aber dieser Anfang ist halt so klassisches Biopic-Ding eigentlich, ja. Er hüpft so von Ort zu Ort und lernt da immer weiter was Neues und er ist irgendwie schwierig, aber er ist halt auch ein Genie. Keiner könnte so sein wie er und so. Das hat mich halt zwischendurch so abgeturnt und die Metapher, die irgendwie halt auch so, die er versucht so dahinter zu stellen, so sein Kopf ist halt selber wie so eine Kettenreaktion und in seinem Kopf hauen sich die Quanten und die Atome irgendwie die Schädel ein gegenseitig, fand ich halt einfach, war mir dann zu unsubtil. Und dann hat Ludwig Göransson da noch so seine Musiksoße ständig drüber gegossen. Und das hat mich dann eher geärgert. Also ich glaube, dass in dem Film viele gute Dinge stecken, dass es ein interessanter Film ist, irgendwie auch ein Stück weit. Aber ich fand ihn dann doch in der Summe eher sehr mittelmäßig.
Lukas, hat Nolan hier ein strahlendes Biopic erschaffen oder hat dich der Wumms nicht so weggehauen?
Gott, ich habe das Gefühl, die Wortspiele setzen mir mehr zu als jede atomare Strahlung, die mich erwischen könnte. Ich finde das ganz interessant, dass ich Alex in sehr vielem widersprechen muss und trotzdem, glaube ich, näher bei ihm als bei Sascha bin. Ich persönlich war ein sehr großer Fan der ersten Stunde, denn ich mochte da, was der Ingenieur Nolan, dessen zentrales Gestaltungsmittel in diesem Film und eigentlich in seiner gesamten Karriere immer die Montage ist, hier miteinander verbindet eben in dieser Montage. Nämlich einerseits die Quantenphysik, eine neue Art über die Welt nachzudenken, ein neuer Blick auf das Universum und in dieser frühen Montage auch die moderne Kunst, den Kubismus, Braque und Picasso und so weiter. Also das heißt, noch eine andere Perspektive neu zu sehen, die Sehnsucht, in einem neuen Jahrhundert die Welt anders zu verstehen, die er versucht, in seiner Form abzubilden. Ich glaube aber, dass nun die künstlerischen Ausdrucksmittel von ihm in gewisser Weise recht begrenzt sind. Er kann sich aufschwingen, er kann symphonisch überhöhen, aber er kennt da eigentlich keine besonderen guten Mittel der Modulation, sondern es bleibt wirklich so ein bisschen soßig. Ich glaube auch, dass dieses Originalgenie in seinen Filmen, ob in der Duelllogik oder eben als alleiniger Bezugspunkt, so wichtig ist, dass er viele dieser moralischen Fragen hier einfach nur unzureichend beschreiben kann. Natürlich ist er ein Feind dieser Antikommunisten, denn sie halten das große Originalgenie Oppenheimer zurück. Aber er ist natürlich auch kein Fan der vertrottelten Kommunisten, die nun auch auf irgendeiner Ebene für eine komische Gleichheit eintreten, die diesem Originalgenie im Weg stehen. Und ich glaube, wenn man immer nur über die Einzelfigur denkt und sie als einzigen universumsordnenden Punkt versteht, dann kann man sich den meisten dieser Fragen hier einfach nicht besonders adäquat stellen. Denn dann gibt es eigentlich keine Widerrede gegen das, was er schöpft. Und selbst dein eigener Zweifel ist eigentlich auch dann etwas, das apodiktisch in die Welt gestellt wird, das keinen Widerspruch duldet. Und deshalb fehlt mir gerade in der zweiten Hälfte eigentlich jegliche Spannung, zumal er da in einen sehr langweiligen Aaron Sorkin Courtroom-Drama-Modus umschaltet, der für mich überhaupt nichts für Nolan ist. Ich finde, er ist auch oft nicht in der Lage dann, sagen wir, seine Metaphern besonders gut in den Griff zu bekommen. Also wenn tatsächlich so ein Blumenkübel zwischen den Menschen hin und her geschoben wird, um zu sagen, hey, wir können nicht die Gesamtheit der Situation überschauen, dann scheint mir das doch ein bisschen albern. Und dann wird auch eben wieder deutlich, ja, diese schon angesprochen Hobbesche, randianische Tendenz, die Masse als Tumbe, Blockade gegenüber großen Männern zu verstehen. Und dann wird der Schrecken dieser Welt ganz solipsistisch in seinem Kopf gelöst. Und hier merken wir wieder, dass, sagen wir, der Positivist Nolan keine gute Lösung hat für den Horror dieser Zeit. Natürlich sind die Diskurse, die darum entstanden sind, albern. Wir brauchen nicht Nagasaki in diesem Film, wir brauchen nicht Hiroshima. Dass er dagegen ist, dass da ein Schrecken entsteht, dass dieser Film nicht für die Atombombe ist, das muss eigentlich nicht diskutiert werden. Aber die Mittel, die er hat, um das auszudrücken, diese seltsame Psychologisierung bei einem Filmemacher, der sich dem sonst verweigert, diese leichten surrealen Einschübe, also Sexszenen im Konferenzraum und sagen wir so grotesk verzerrte Georg Groß-Figuren, die plötzlich bei so einer Rallye, bei einer Rede, die er vor den Leuten in Los Alamos hält, das funktioniert eben auch nicht. Ich finde, Alex hat schon ganz recht, wenn er sagt, hier ist eine Menge Interessantes drin. Das ist bei einem 3-Stunden-Film mit einem 100-Millionen-Dollar-Budget für mich ehrlich gesagt noch keine so große Leistung. Aber ich habe natürlich auch Momente gefunden von Schönheit, von, sagen wir, einer rührenden Qualität, die diesem maschinell-mechanisch-technokratischen des Nolans irgendwie widersprechen. Zum Beispiel war ich sehr gerührt von zwei kleinen Gesten der Solidarität oder der Unterstützung, der Entschuldigung zwischen Charakterdarstellern wie Benny Safdie, der hier Edward Teller spielt, oder den General Graves spielende Matt Damon. Und die haben beide so ganz kleine Wegwerfgesten in der Begegnung mit Oppenheimer, der nun anders zu ihnen steht als zuvor. Und das fand ich sehr schön gemacht. Also da blitzt für mich auf, er kann subtil sein, aber ich glaube, er möchte nicht, denn das Subtile das ist nicht mit seiner Vorstellung von der Monumentalität, von Größe vereinbar. Das Subtile ist für die Schwachen und deshalb baut man lieber Atombomben als, was weiß ich, funktionierende Uhrwerke, wo man auch ein Interesse daran hat, was Zeit ist.
Ich muss mich auch da sehr bei Alex und so Lukas verorten, vielleicht sogar noch etwas negativer dem Film gegenüber. Mich hat auch sehr gestört, also sorry, aber diese Männergenie abgekulte, das weiß ich nicht, da holt man mich nicht mehr mit irgendwie aus der Reserve. Also wenn Nolan ja eins kann, dann ist es einfach einen spannenden oder auch einen spannend geschnittenen Film machen. Ich finde auch die musikalische Untermalung, so on the nose, ja, war, hat das gut hinbekommen. Also das ist dann halt diese Collage und sie wirkt bei mir. Also obwohl der Film 3 Stunden ging, die er nicht gebraucht hätte, um diese Geschichte zu erzählen, würde ich jetzt mal sagen, war ich doch sehr gebannt. So, das muss man ihm lassen und das konnte er auch schon immer gut, meiner Meinung nach. Also einen spannenden, ohne das despektierlich zu meinen, Blockbuster. Aber mich hat auch so genervt, wie einfach keine Metaebene irgendwo ist. Also es ist alles recht plump so und ich kann auch mittlerweile nicht mehr with a straight face diese ganzen Genie-Montagen sehen, wie man super aufgeregt, manisch, Zigarette rauchend mit Kreide auf eine Tafel schreibt und so ein Kram. Ich kann das ist so ein abgenutztes Bild einfach, dass ich es nicht mehr ernst nehmen kann. Und der Film war so durchzogen von eben solchen abgenutzten Bildern. Ich denke, hat er das nötig? Also warum kann man nicht mal neue Bilder für sowas schaffen? Und das hat mich dann letzten Endes so gestört. Ich habe mich gefragt, müssen es diese plumpen Bilder sein? Macht es das dann vielleicht doch, wie gesagt, nicht unbedingt despektierlich gemeint, aber macht es das dann eher zu diesem spannenden Blockbuster und nicht zu dieser tieferen Ebene, wo man jetzt sich denken kann, okay, was bedeutet das jetzt? Und natürlich, was mich enttäuscht hat, ist wieder diese Fokussierung. Ich weiß, es ist gerade auch ein Diskurs, der viel auf Twitter geht, wenn man entsprechenden Leuten folgt. Aber dieses Ding mit, okay, wir kümmern uns jetzt um die Personen, die die Bombe erstellt hat und sollen dann vielleicht noch auf irgendeine Art Mitleid haben, dass er sich selber bemitleidet, eben diese Bombe mit erschaffen zu haben, die wiederum Hunderttausende von Menschen getötet hat. Aber es wird nicht auf all die Opfer, sei es die Personen, die für diese Modellstadt, die da gebaut wurde, vertrieben wurden von ihrem Land oder halt für die Opfer der fucking Atombomben, dass es nicht um die ging. Und ja, der Film heißt halt Oppenheimer und genau das zu zeigen, aber dann frage ich mich auch wieder so, ja, okay, es hat mich am Ende des Tages, ja, okay, es ist wieder abgekulte von einem großen Genie der Zeit, der Geschichte. Und es hilft natürlich nicht, dass ich Biopics nicht mag, gelinde gesagt. Das hatte ich aber schon zu Genüge im letzten Podcast gesagt. Und deswegen war ich am Ende des Tages, wird für mich Oppenheimer keine größere Relevanz für mich in meinem Leben haben. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine größere Relevanz in der Filmgeschichte haben wird als Film, weil dafür war zu wenig Neues da, meiner Meinung nach.
Also ich finde das völlig legitim, auch so einen engeren Winkel zu wählen auf so ein Thema. Also da bin ich bei Lukas und da bin ich nicht bei dir, Michaela. Sascha, du hast aber vorhin gesagt, dass du findest, dass man total merkt, dass es ein persönlicher Film ist, also der Nolan sehr wichtig ist. Und mich würde total interessieren, woran du das festmachst.
Oh, ich will erstmal ganz kurz Michaela widersprechen in vielen Punkten. Ich finde, das ist überhaupt gar kein Film über ein besonderes Genie jetzt hier. Wenn überhaupt etwas klar wird, dann ist ja es so, dass diese doch schon sehr schlauen Menschen hier halt irgendwann merken, dass sie eben gar nicht so schlau waren, um zu merken, was mit ihnen und ihren Erfindungen passiert. Wenn überhaupt, haben wir hier einen Film über über American Exceptionalism, also amerikanische Einzigartigkeit, die Idee davon, aber auch den Irrglauben davon. und eine sehr doch schon irgendwie epische Dekonstruktion des Egos, sowohl des Mannes als auch des amerikanischen Egos, das ja immer wieder dann besonders im dritten Teil, im dritten Akt so ein bisschen halt unter die Lupe genommen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bilder hier überhaupt nicht abgedroschen sind. Wenn überhaupt, hat man zum ersten Mal tatsächlich Bilder gefunden, gewisse Sachen hier auszudrücken und das auch noch teilweise mit praktischen Effekten. Das finde ich schon sehr beeindruckend, besonders dann schön geschnitten. Es wurden hier andere Filme eben so mit erwähnt. Das hat mich natürlich sehr häufig, ganz häufig bereits erwähnt worden, an JFK so erinnert. Dieser frenetische, doch schon sehr wechselhafte Bildwechsel, ne, die Bildabfolge von Ideen und sie dann noch gleichzeitig dargestellt mit anderen Mitteln und so Einwürfen, das fand ich sehr beeindruckend. Und dann halt, diese linke Kritik finde ich schon irgendwie sehr bemerkenswert, nicht wieder in ihrem Inhalt, sondern auch in dem Unvermögen, da sich irgendeiner Ästhetik oder Sinnlichkeit eben anzunehmen und zu verstehen, dass es, ja, wie du richtig sagst, jetzt nicht um diese anderen geht, sondern Oppenheimer, sondern in der Art und Weise, wie die Geschichte von Oppenheimer und diesem gesamten, in dieser gesamten Maschine, in der er auch verloren geht, sich selbst verliert, wie das erzählt wird, dass die anderen Menschen dort gar nicht einer Rede wert sind, ja, oder wenn es mal angebracht wird, dann halt von weißen Nationalisten, wie unter anderem dann auch dem Präsidenten später, halt beiseite getan werden. Und ich finde es ein absolutes Kunststück des Films, dass es eben nicht dann gezeigt wird, was passiert. Und wir selbst wie Oppenheimer mit einiger Verzögerung erst später nur davon hören und uns nur vorstellen müssen, was dort passiert ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Und ein persönlicher Film, das sehe ich daran einfach, wie er den ganzen Stoff hier behandelt. Also es ist ein Film, der mir zu jeder Zeit klar macht, dass Nolan von der Idee eines nuklearen Holocausts völlig eingenommen ist und den Schrecken hat. Was hier gebaut wird, wird jederzeit mit einer großen Distanz wahrgenommen. Es gibt da so einige Shots des Films, die gewisse Maschinen zeigen oder auch später dann die Bombe, wo immer eine Distanz bei der Kamera ist und wir da selten genau dran gehen, uns erst so am Ende so ein bisschen dran wagen, als das Ganze zusammenkommt und dann auch wieder weit entfernen mit den Figuren. Also da ist so ein Spiel mit der Distanz der Figuren, der Kamera, aber auch der emotionalen Distanz später von Oppenheimer dabei, die mir zeigt, Nolan möchte sagen, diese Menschen waren sehr nah dran, vielleicht auch zu nah, um zu merken, was passiert. Und erst dann später, als sie sich tatsächlich distanzieren mussten, haben sie gemerkt, was da passiert. Und ich meine, einfach der letzte Shot sagt ja auch irgendwie alles, oder? Also ich möchte zu lang reden, sorry, aber er hat mir einfach gezeigt, dass diese Erfindung Nolan riesige Angst macht. Und die Gewalt, die da halt, also die Pandoras Box, die da geöffnet wurde, das ist für mich ist das klar, dass das ein sehr persönlicher Film für ihn ist. Und das erwähnt er ja auch immer wieder in Marketing-Sachen, ne?
Da würde ich Sascha 100% zustimmen. So wie seine Figuren Obsessionen haben und von diesen Obsessionen definiert sind, hat auch Nolan Obsessionen. Und die Atombombe und die Wasserstoffbombe kommen in gewisser Weise seit Dark Knight Rises permanent eigentlich vor. Da gibt es immer wieder ähnliche Apparaturen. Und Oppenheimer wird ja wörtlich genannt in Tenet. Der Mensch, der dort die Angriffswaffen gegen die Gegenwart entwickelt hat, ist der Oppenheimer seiner Zeit. Und wir haben jetzt diesen Film über den Oppenheimer von Oppenheimers Zeit, nämlich Oppenheimer. Und das scheint mir alles sehr konsequent. Und ich würde auch zustimmen, dass die Abwesenheit oft ein wahnsinnig mächtiges ästhetisches Mittel ist. Vielleicht nicht bei dem Positivisten Christopher Nolan, aber hier hat er es doch geschafft, davon zu erzählen, dass diese maschinelle Logik, diese instrumentelle Logik, die solche Erwägungen gar nicht sehen kann, die das nicht Teil ihrer visuellen, ihrer intellektuellen Welt machen kann, dass es dort draußen irgendwo Menschen gibt. Nur die kann so etwas Monströses wie die Atombombe hervorbringen und glauben, dass das tatsächlich von Wert ist. Da sind die Zweifel, da ist die Bereitschaft, die Welt zu vernichten. Das war ja, glaube ich, dieser zentrale Kerngedanke, den Christopher Nolan bei jedem Interview wiederholt hat, dass Oppenheimer wusste, es gibt eine Möglichkeit, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Und ich finde, das ist schon merklich eine Obsession von ihm. Es ist keine, die ich teile. Und wenn wir vorhin bei dieser Frage der Sinnlichkeit sind, da würde ich überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube, Christopher Nolan hat die Sinnlichkeit von grober Leberwurst. Und das sehen wir auch in allen Szenen, in denen er sich zu sehr versucht, von seinem Terrain wegzubewegen. All diese Beziehungsfamilien, all diese persönlichen Geschichten von Oppenheimer, verschwendete Liebesmühe, verschwendete Zeit, visuell lächerlich. Alles Politische, was eben ein Eigengewicht hat, was nicht Teil von einer Mechanik ist, ist wie immer ein Ärgernis. Politik, dieses Verwalten, dieses Bürokratende, Kleinkrämerische, das ist ihm zutiefst zuwider. Und das merken wir aus diesem Film auch wieder. Man ist fast ein bisschen traurig für ihn, dass diese Figur in so viele politische Prozesse verwickelt war. Natürlich könnte man sagen, es ist irgendwie interessant, dass sich diese Passagen Nolan merklich so egal sind, wie sie es zum Beispiel Oppenheimer sind, aber ich hätte sie trotzdem gerne anders verbracht mit Sachen, die ihm am Herzen liegen. Und ja, das ist allgemein etwas, das sich für mich durch diesen Film zieht. Es ist bei 3 Stunden Zeit eben auch nicht zu vermeiden, dass er an Sachen gerät, die so ein bisschen außerhalb seiner technokratischen Vorstellungskraft liegen. Und das schmälert für mich den Film in seiner Gesamtheit schon ein wenig.
Aber bist du da nicht ein bisschen zu krass? Also gerade so am Ende, so die Szenen mit Jason Isaacs und dann auch Emily Blunt, da wird ja irgendwie sein häufig vorgeworfener, schwieriger Soundmix zum Feature, nicht zu einem Bug. Und wie er da doch schon visuell auch versucht, diese Szenen dann halt noch um den Dialog herum spannend zu machen, visuell, das ist doch eigentlich gelungen, oder nicht?
Also, ich kann mich nicht mal mehr an die Sequenzen erinnern, die du beschreibst gerade. Ich fand das wirklich
alles. Ja, das ist ja vielleicht dein Problem, nicht dein.
Nein, das ist ein Film, das ist die Unfähigkeit, diesen Szenen irgendein Gewicht zu geben. Natürlich störe ich mich überhaupt nicht an der Tatsache, dass man ab und zu was nicht versteht. Ich finde Bane zum Beispiel die interessanteste Figur in Dark Knight Rises und dieses theatralisch Distanzierte, das ist schon spannend gemacht. Und aber ich erinnere mich hier an keinen Moment, der auf, sagen wir, einer emotionalen Ebene irgendwie relevanter wäre als vielleicht, wie schon angedeutet, diese beiden kleinen Gesten. Ich glaube, da gelingt ihm das kurz. Aber insgesamt finde ich nun doch, was hier zwischen den Menschen passiert, war mir so gleichgültig wie ihm. Und da möchte ich einfach sagen, da sehe ich dann Eye to Eye mit Christopher Nolan. Schade, dass er es probiert hat. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da sehe ich doch eine große Diskrepanz zwischen diesen ewig innovierenden Geniefiguren, die alles können, und Christopher Nolan, der eben nun ein sehr begrenztes Kontingent an Möglichkeiten und, sagen wir, Kompetenzen hat.
Was fehlt dir denn? Ich will Alex auch reden lassen. Alex hat mich übrigens auch im Chat korrigiert. Es ist Jason Clarke, nicht Isaacs, danke. Ja. Ich habe auch gestern irgendwie Roy Schneider gesagt statt Schneider.
Mir fehlt gar nicht so viel. Ich würde eher sagen, man könnte ein paar Sachen weglassen.
Okay, na gut.
Also ich finde halt dieses Zugeballertwerden auch einfach komplett lächerlich. Alex hat das schon ganz beschrieben, da ist auch wieder so eine Überwältigungsstrategie. Diesmal vielleicht nicht mit so seltsamen Vexierspielchen und sowas, sondern wir bewegen uns permanent in der Logik von so jemandem wie Tetsuya Nakashima, also so endlosen Montagen, die dann fast so ein bisschen trailermäßig werden. Also es gibt einfach Passagen in diesem Film, die sollen sinnlich und symphonisch sein und sind aber im Endeffekt wie so eine Übung, als hätte ich jetzt gerade mein Schnittprogramm aufgemacht und hätte so ein paar Sachen durcheinander geworfen. Also das gelingt eben auch nicht alles.
Ich fand mit Abstand die beste Sequenz des Films tatsächlich auch die Zentrale mit dem Atomwaffentest. Also weil da hat Nolan total gezeigt, finde ich, was er kann. Weil das war wirklich einfach, das war so wirklich so dieses, man hat so dieses, das war ja wie so ein Heist-Movie im Grunde, ne? Man hat so dieses Ereignis, sie wollen es probieren. Es gibt diese hohe Chance oder es gibt diese geringe Chance, dass irgendwas total schief geht. Dann wollen sie plötzlich noch irgendwie die Bomber drüber fliegen lassen. Oh, das müssen sie jetzt auch noch verhindern. Dann ist schlechtes Wetter und so weiter und so weiter. Und dann dieser eigentliche Moment, der dann nacheinander aus mehreren Perspektiven gezeigt wird, quasi dreimal die gleiche Sequenz hintereinander. Das fand ich meisterhaftes, großes Kino. Das hat auf mich total gewirkt. Aber ich muss dir zustimmen, alles, was so persönliche Beziehungen, vor allen Dingen auch eben von Oppenheimer selbst anging, ja, blieb einfach dahinter zurück. Aber ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich hätte gerne tatsächlich mehr davon gesehen, wirklich von diesem Wissenschaftler arbeiten zusammen, versuchen die Lösungen zu finden, dieses Ding. Das fand ich die spannendsten Szenen.
Mehr.
Weil da hat man gemerkt, dass er da in seinem, ja, davon mehr und weniger von diesem Oppenheimer, der Mensch, was macht ihn aus? Immer wenn er nachdenkt, wird es sehr laut im Kino.
Also ich finde, es gab genug von diesen Szenen im Film und die anderen Einwürfe haben ihn ja mehr dekonstruiert als Genie, sondern ich finde es ziemlich spannend, dass er so als Weiberheld irgendwie so scheinbar charakterisiert wird in diesem Film oder als Typ, der in seinem Privatleben nicht so merkt, wenn er verfolgt wird oder so viele Sachen durchschaut, sich nicht wehren kann. Also ich fand das eigentlich mit die interessantesten Aspekte, oder dass er halt eben gar nicht mehr als Wissenschaftler agiert, nicht mehr published, sondern einfach dann nur noch wie ein Politiker verwaltet und sich mit den kleinen Wehwehchen der anderen Figuren beschäftigen muss. Also, das ist doch das Interessante. Mhm. Und von den anderen Sachen gab's auch genug, fand ich. Also.
Ich finde ganz erstaunlich, dass sie diese Atombombensequenz so toll fand. Also ich möchte jetzt auch Sascha nicht weiter triezen, aber wenn ich das vergleiche, was mit dem, was David Lynch aus dem Trinity-Bombentest gemacht hat in Twin Peaks The Return, hatte ich doch hier das Gefühl, da hat jemand im Kino ein Furzkissen irgendwo liegen gelassen. Also das war für mich wirklich sehr enttäuschend, weil ich auch das Gefühl hatte, er findet bei all seiner Grandiosität da überhaupt keine Größe, keine Epik, keine, also das Epochale, das geht ihm dann irgendwie in diesem Moment doch und das fällt total in sich zusammen. Ich mochte da Einzelbilder, ich mochte, wie die einzelnen Leute auf die Explosion reagieren, also allen voran den natürlich ganz hervorragenden Benny Safdie, der mit seinem Grinsen die Explosion erwartet und mit schönen großen Mengen von Sonnencreme. Edward Teller fand ich hier toll gespielt, allgemein Alex hat das schon angesprochen, sind hier viele tolle Performances, aber das war für mich wirklich wie so ein großes Soufflé, das dann am Ende in sich zusammenfällt.
Deshalb habe ich ihm nur 4,5 von 5 Sternen gegeben. Gebe ich dir recht tatsächlich.
Ah, okay.
Aber ich glaube tatsächlich, er hat es kleiner gehalten, als er es hätte machen können, weil es eben ihm mehr um die Reaktion der Menschen geht. Aber ich hätte mir auch gerne einen großen Boom noch gewünscht und gesehen, wie das aussieht. Und ja, aber ich glaube, mehr als Episode 8, da ist es, glaube ich, ne, bei Twin Peaks The Return geht halt auch nicht, ne? Und das ist ein Shot für die Ewigkeit und der ist aber auch so ein bisschen losgelöst. Der wirkt ja fast schon wie aus so einer anderen Realität. Und hier ist es halt doch schon mehr grounded und teilweise ja wirklich, weil ja am Boden auch so versucht wird, irgendwie so kleine Explosionen groß wirken zu lassen, die praktisch eingefangen wurden. Also,
Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, das dürfte das erste Mal in der Menschheitsgeschichte sein, dass Christopher Nolan das Understatement vorgeworfen worden ist.
Okay.
Ich fand auf jeden Fall Barbie den interessanteren Film, jetzt so im Nachhinein gesehen.
Das ist eine steile These, Herr Matzkeit. Also kommen wir nun von Tod, Verderben und Bomben zu Pink, Plüsch und auch Patriarchat. Greta Gerwigs Barbie hat schon seit Ankündigung einen großen Hype erfahren. Dieser Film genießt ebenfalls ein riesiges Staraufkommen. Margot Robbie als Barbie, Issa Rae als Barbie, Hari Neff als Barbie, Alexandra Shipp als Barbie, Emma Mackey als Barbie und als Kens, Ryan Gosling, Kingsley Benadir, Simu Liu, John Cena und so weiter und so fort. Und außerdem noch Mikey Sarah als Alan, Will Ferrell als CEO von Mattel und America Ferrera als Gloria, eine Mattel-Angestellte, die auf besondere Art und Weise verbunden ist mit der Margot Robbie Barbie. Es geht um Barbie, um genau zu sein die Stereotype Barbie, dessen perfekter Alltag in der Barbie-Welt gestört wird. Die Perfektion ist weg, ihre Füße sind flach. Und die Lösung ist, ab in die reale Welt und den Menschen finden, der in der echten Welt mit ihr spielt. Alex, du hast gerade schon gesagt, du fandst Barbie war der interessantere Film. Konntest du die Kennergy spüren bei diesem Film? Oder ist Life in Plastic fantastic? Wie ging's dir mit Barbie?
Die Kennedy ist vielleicht mit einer der besten Sachen an dem Film sogar. Also ich fand das, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, zum Beispiel, dass es ein Musical ist, streckenweise, immer mal wieder. Und das hat mich jedes Mal sehr gefreut. Und ich glaube vor allen Dingen deswegen, weil, dass es ein interessanterer Film ist, weil er halt auf so eine merkwürdige Weise unkonventionell ist, selbst für den Moment, in dem wir uns befinden. Wir haben ja über diesen sozusagen über diesen Poptimismus und das alles am Anfang schon gesprochen und damit ist er halt irgendwie so ein starkes Zeichen der Zeit einfach. Und das finde ich, glaube ich, das Interessante daran. Ich glaube, das wird irgendwann mal so ein Kultfilm werden, der sich nahtlos einreihen wird in so Filme wie Clueless oder Mean Girls oder Legally Blonde. Und da wird der ein Dasein fristen einfach. Und ich glaube, damit wird er einfach einen längeren Impact haben als Oppenheimer. Das macht ihn noch nicht zu einem guten Film. Also ich fand den... Ich muss mich da, glaube ich, diesmal sehr auf die Formulierungen von anderen stützen, weil ich die leider alle vorher zum Teil schon gelesen habe. Und zum Beispiel eine, die ich gelesen habe, ist, dass es eine Magisterarbeit über Feminismus ist von jemandem, der in der Nacht zuvor zu viel Ketamin genommen hat. Und ich glaube, das trifft es irgendwie halt ganz gut. Er ist halt so sehr so Feminismus für alle, mit dem sich alle wohlfühlen können wir uns nicht einfach alle lieb haben, dann wird das doch schon irgendwie, oder respektieren, dann wird das doch irgendwie besser. Und er ist irgendwie auch so disparat und chaotisch in dem, was er irgendwie so anstellt, dass ich immer wieder so richtig Schleudertrauma hatte im Kino, was der Film jetzt gerade wieder von mir will. Und er endet dann auch auf so einer irgendwie egalen Note. Also deswegen kein guter Film, aber eben punktuell interessant und ja, ein Artefakt unserer Zeit und damit interessant, so genauso wie der Mario-Film vor 2 Monaten.
Lukas, bist du ein Barbie-Girl in a Barbie-World? Wie fandst du den Film?
Schon immer gewesen. Life is Plastic, it's fantastic. Nein, ich glaube, ich finde mich wieder erstaunlicherweise sehr nah bei Alex. Ich glaube, es ist total ein Zeitfilm. Einer, der so konfus ist wie unsere Zeit. Es gibt vieles an ihm, was ich, genau wie ich das auch bei Oppenheimer gerade gesagt habe, schätzen kann. Ich finde ihn visuell sehr anregend, sehr ungewohnt. Ich finde, es ist sehr schön, wie durchdacht er die Übertragung der Spiellogik, der Spielzeuglogik in die Weltlogik eben leistet. Also bei ihm fällt ja in der Barbie-World die Simulation der Welt mit der Welt selbst zusammen. Die Karte wird zum Gebiet und logischerweise ist mit der Beziehung zwischen dem Raum des Spiels und der Kunst zu der ökonomischen Sphäre ein interessanter Kurzschluss zu finden. Also diese beiden Orte sind miteinander verbunden, aber eben auf eine Weise, die ich nicht so richtig greifen kann. Für mich wurde der Film irgendwann in diesem chaotischen zu wirr. Also ich finde, er hat immer wieder so Bekenntnislogik. Da wird er vom künstlerischen Statement zum politischen Statement und das gelingt ihm vergleichsweise selten. Also wenn dann so große Reden stattfinden, wenn Speechifying irgendwie das Ganze übernimmt, da finde ich ihn ein bisschen plump, weil ich ihn weder auf kapitalismuskritischer Ebene besonders bissig finde. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass er eben halt Mattel sehr unmittelbar untersteht und dass man da mit großer Bereitschaft auch heute das vermeintlich kritische eben nach außen dringen lässt. Aber andererseits ist er auch beim Feministischen irgendwie so ein bisschen wirr und findet nicht so richtig eine Aussage, die halt über so Klischee ist und Phrasen, denen wir alle zustimmen können, irgendwie zusammen. Dem Ketamin-Vergleich würde ich natürlich eine entschiedene Absage erteilen. Ich finde das immer albern, wenn man so Drogen zur Erklärung heranzieht. Ich glaube, das ist schon was sehr, vielleicht ein bisschen Spießiges, dass man sich so alles, was ein bisschen abweicht von einer Normästhetik, nur unter Drogeneinfluss vorstellen
kann. Ja, aber ich finde den Magisterarbeit-Aspekt auch wichtiger als den Ketamin-Aspekt.
von mir aus. Das sei zu deiner Ehrenrettung zur Kenntnis genommen. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, wenn es ein chaotischer Film ist, der Referenzen sammelt, der alles in einen Topf wirft, dann greift er für mich oft genug zu den richtigen Zutaten. Diese 50er, 60er Jahre Musical-Logik, wo dann Jacques Demy natürlich ein ganz klarer Bezugpunkt ist, aber auch, keine Ahnung, Vincente Minnelli und An American in Paris oder sowas, das finde ich alles tatsächlich sehr schön gemacht, diese Transformation. Ich habe mir dann auch gedacht, so, ich weiß, dass es kein wahnsinnig finanzstarkes Genre ist, aber ich sehne mich ja immer so ein bisschen nach dem klassischen Hollywood-Musical und hätte man da vielleicht noch 2, 3, 18 Songs mehr reingemacht, wäre ich wahrscheinlich noch begeisterter gewesen. Das ist ein Genre, das allgemein viel mehr mit dem Spielerischen, mit dem Unzusammenhängenden, Inkohärenten umgehen kann und da so eine übergeordnete Logik schaffen kann. Deshalb ist es ja auch das Musical so ein freies Genre. Und ich finde, dieser Film ist an manchen Stellen dann doch zu sehr darauf bedacht, bestimmte Checklisten abzudecken, die wir vielleicht von außen nicht so ganz erkennen können, aber die zumindest in irgendeiner Form spürbar sind. wenn ich genau wie bei Oppenheimer einen Moment, der mich besonders berührt hat, herausstellen darf, um zu sagen, da ist ein Kern eines Films, den ich toll fand, dann würde ich den vielleicht so ein bisschen Milan Kundera Rest in Peace mäßigen Moment nehmen, wo Barbie sich auf eine Bank setzt und plötzlich mit der Komplexität der Welt konfrontiert wird. Da sind Vögel, da ist die Luft, da ist das Licht, das durch die Blätter fällt und da ist eine alternde Frau und sie findet diese Frau schön. Und was sie an ihr schön findet, ist das Altern, ist dadurch eben auch die Zeit, die an Körpern wirkt, ist ja der freie Wille, die Konsequenzen des Lebens und letztlich auch die Schönheit des Todes. Und das fand ich für so einen Film einen ganz bemerkenswerten Moment. Also der hat mich tatsächlich sehr überzeugt. Schade, dass der Film nicht mehr Musical-Momente und nicht mehr Momente dieser Art hat. Der Humor war manchmal ein bisschen stumpf, oder Leute?
Ja. Aber, Sascha, auf einer Skala von 1 bis 10 Pferden im Patriarchat, wie viele Pferde gibst du Barbie?
Oh, sind Pferde im Patriarchat gut? Ja? Okay, also 10 von 10 würde heißen, ich befürworte das?
Ja, Ken liebt Pferde.
Okay, ja, also ich finde den Film sehr, sehr spaßig. Ich habe überraschenderweise doch eine gute Zeit gehabt mit dem. Ich habe mir, nachdem ich Oppenheimer so total abgefeiert habe, im Sinne von, da gehe ich IMAX, da fahre ich nach Karlsruhe, gar kein Problem, auf der großen Leinwand reingeballert in die Augen, habe ich mir Barbie am Samstagnachmittag um 1 Uhr hier in einem relativ kleinen Kino auch noch auf Deutsch gegeben. Ein bisschen auch so genervt, wo ich so dachte, so, also ich würde den schon ganz gern sehen, aber ich hätte gern so die initiale Welle an vielleicht ironischen Zuschauern irgendwie so abgewartet und dann halt später irgendwie das Ganze mit ein bisschen Abstand und frei von dem Zeitgeist und den ganzen Diskussionen so konsumiert. Für mich, jetzt konnte ich das nicht tun. Ich habe den Film am Samstagmittag nachgeschaut, um mich herum sehr viele kleine Kinder, auch teilweise direkt neben mir sitzend, wo ich schon so dachte, so, was mache ich denn hier? Irgendwie ein bisschen komisch, gerade alles. Ich hab dann aber doch irgendwie ganz schnell gemerkt, so, hey, das ist eigentlich doch schon ein Kinderfilm. Also mehr Kinderfilm als jetzt dieses kulturelle Gender-Ereignis. Weil was Gender angeht, hat der Film ja doch schon überraschend wenig zu sagen und bleibt so in dieser binären Identität. Weil wir haben natürlich teilweise auch Trans-Darsteller. Du hast Harinef eben schon erwähnt. Aber was am Ende angeboten wird, klingt schön, ist auch, glaube ich, für Kinder und sonst so eine relativ harmlose wie natürliche und normale Message. Also, hey, du brauchst keinen anderen, um dich zu definieren. Definier doch über dich, so dich über dich und so weiter. Werd glücklich alleine und dann findest du schon jemanden und kommst in der Welt auch viel besser klar. Bist nicht abhängig und so weiter. Also das fand ich eigentlich sehr positiv, was da so erzählt wurde im Film. Bis man dann an diese Message rankommt, muss man durch viele, ja, es wird schon eben irgendwie so erwähnt, so Essays sich durchkämpfen, die ich irgendwie auch sehr draufgesetzt so fühlte und es ist total schade, weil so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde des Films war unfassbar gut. Also so dieses Barbieland, wie es inszeniert ist, als jemand, der dann noch früher vielleicht eher Jurassic Parks gebaut hat, aber trotzdem sich so schon immer Gedanken gemacht hat, wie so Spielzeugwelten nachgebaut aussehen, fand ich das wirklich sehr, sehr schön umgesetzt und auch die Transformation von Barbieland dann halt in die reale Welt. Und wie die reale Welt dann halt so konterkariert wird. Das war schon sehr, sehr schön. Auch diese Szene, die gerade schon erwähnt wurde, wo Barbie sich so umschaut, so ein bisschen fast so wie in Oslo August 31st. Barbie hat ja hier auch eine existenzielle Krise. Insofern fand ich das doch alles sehr, sehr schön. Als es dann so zurückgeht ins Barbie-Land und alles dann so verhandelt werden muss, klar, dann gibt's immer noch eine schöne Ken-Song-Sequenz und Ryan Gosling ist in der Rolle wirklich perfekt. Aber es ist dann doch alles, glaube ich, so 20 Minuten zu lang, bisschen zu zäh, als dass ich es komplett abfeiern würde. Aber am Ende bin ich so raus, nachdem ich den Film wirklich durchlitten habe, durch so ein kosmisches Hintergrundrauschen aus Popcorn um mich herum. Also ich habe noch nie so einen leisen Film erlebt, dass ich teilweise mich anstrengen musste. So, was sagen die Leute da? Vielleicht werde ich auch älter und höre nicht mehr gut, aber es war keine gute Kinoerfahrung, aber es war ein guter Film, glaube ich. Und ich würde den tatsächlich nochmal schauen wollen. Da war doch schon sehr viel drin. Und der Humor, ein bisschen plump, ja, aber ich habe auch gelacht. Und also harmlos insgesamt. Überraschend dann doch irgendwie nichts aussagen, so teilweise auch. Also es bleibt so ein bisschen die Revolution aus, was mich aber auch überhaupt nicht überrascht hat, weil es ist ja ein Barbie-Film von Mattel und das ist so ein bisschen wie beim Lego-Movie gewesen, ne? Also Everything is Awesome in Barbieland war mir schon vorher so ein bisschen klar, dass das so dass das Endresultat sein wird. Warum? Naja, weil halt so diese selbst ausgeführte performative Geißelung des eigenen Produkts, aber am Ende kommt es dann doch irgendwie oben raus, so, das war schon beim Lego-Movie so und das hat man hier auch erwarten können, deshalb ja, okay. Ich bin froh, dass das der Hype rum ist, weil der Film ist es vielleicht gar nicht so wert, so in den Himmel gelobt zu werden, aber angesichts der möglichen Resultate eines Barbie-Films ist das, was wir dann am Ende erhalten haben, doch schon irgendwie wiederum bemerkenswert.
Ich frage mich ja bei mir, ob ich immer mehr zum zynischen Arschloch verkomme. Aber obwohl ich initial sehr gehypt war auf diesen Film, aus vielerlei Gründen, wie gesagt. Also einmal Barbie als Film fand ich irgendwie interessant. Greta Gerwig, ich mag sie als Regisseurin sehr. Und dafür fand ich den Film jetzt im Jahr 2023 relativ enttäuschend. Das kann aber auch an meiner Erwartungshaltung liegen. Ich gehe da schon mit Alex, dass ich den auch als zukünftigen Kultfilm sehe und der für mich vielleicht auch erstmal in Anführungszeichen altern muss. Aber wir haben ja auch letzte Folge so ein bisschen über Metaebenen gesprochen und dass alles heutzutage eine Metaebene haben muss, um irgendwie noch interessanter zu sein, noch mehr Bezug für alle zu haben oder um mimifizierbarer zu sein. Und ich fand bei Barbie recht spannend, dass eben diese Metaebenen hat der Film sich selber während des Films dekonstruiert und alles so auf diesem Tell-Don't-Show gehabt. Und das war das, was Lukas meinte mit diesem, dass da große Reden geschwungen werden, wo ich mich leider dabei erwischt habe, sehr die Augen zu verdrehen, weil ich mir so dachte, okay, sind wir jetzt im Third Wave Feminism 101-Kurs oder was? Also ich habe das irgendwie, ich fand es so langweilig. Und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, ja, okay, aber vielleicht habe ich mehr erwartet. Was soll ich aber erwartet haben von, von einem Film, der abgesegnet ist von Big Corporate, nämlich von Mattel. Da darf es natürlich nicht zu radikal werden und zu krass werden. Und da trifft es das dann manchmal recht gut, auch mit dem von Alex beschriebenen Schleudertrauma, dass man so zum einen dieses Hyper-Pop-mäßige, sowohl in Farben übersättigte und bunte hat und die überspielten Dialoge, alles ist overacted, was ja aber logisch ist, weil eben all diese Barbies in der Barbie-Welt von Kindern gespielt werden und da ist halt meist nicht so relativ viel mit Nuancen in den Dialogen bei den Puppen, mit denen sie spielen. Und es ist ja fein, dass sich aber eben diese plumpen Dialoge dann auch auf die echte Welt, also in die Real World in dem Film übertragen, hat sich für mich irgendwie nicht erschlossen. So, und dann dachte ich mir, ja, okay, wo ist denn die Trennung? Aber gibt es keine Trennung? Und das war alles so heftig überspitzt, weswegen es mir schwer fiel, eben diese tiefen Momente in dem Film, die sogar mit Tränendrüsen Musik untermalt wurden, mit sehr emotionalen Bildern, die haben mich dann gar nicht mehr bekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt, als das dann alles kam, dann wiederum so, ist ein starkes Wort, aber abgefuckt war davon, dass es in dem Film der Barbie heißt und es ja eben die ganze Zeit darum ging, dass eigentlich Ken zweitrangig ist, dann 20 Minuten lang durchgängig viel zu schlimm und viel zu langweilig. Also ich musste Alex widersprechen. Ich fand die alle Ken-Sequenzen, ich fand sie schrecklich und ich fand sie nicht interessant, ich fand sie nicht witzig. Ich hätte die gerne einfach rausgeschnitten aus dem Film, weil mich da wieder gestört hat, okay, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass Ken irrelevant ist. Dann findet Ken die Relevanz in einer Schulbibliothek in Form von Pferdebüchern und Büchern über das Patriarchat. Okay, dann führt Ken das Patriarchat im Barbieland ein und hat das Kendom. Und dann wird ja natürlich dieses Hypermännliche persifliert und so. Und ja, meinetwegen, diese ganzen Empörungsstimmen aus den USA, die so die Lesekompetenz von so Fünfjährigen haben, von wegen so, oh mein Gott, Männer werden so eindimensional dargestellt. Ja, no shit, Sherlock.
Nicht nur aus den USA, das gab es in Deutschland hier ja nun wirklich auch in großem Maße. Ja, also da gibt es
diverse Kollegen,
die in dieses Horn geblasen haben.
Und ich mir so denke, Leute, also ihr versteht schon, dass das halt eine Persiflage darauf ist, wie Frauen von Männern geschrieben werden und dass sie genauso eindimensionale Dialoge haben und eindimensionale Hobbys, wo ich mir auch so wieder denke, okay, Leute, gut, ich verstehe jetzt, warum der Film dann an manchen Stellen so plump war, wenn die Zielgruppe oder Teile der Zielgruppe sogar das als große Empörung sehen. Und um meinen Eingangsrant ich sehe auch schon, es gibt ein paar Anmerkungen dazu, abzuschließen und in der Hoffnung, nicht allzu sehr wie ein zynisches Arschloch zu wirken, muss ich leider sagen, dass ich enttäuscht war von dem Film. Und er hatte, ich liebe den Soundtrack des Films, ich liebe alles drumherum um diesen Film, das Set-Design, ich liebe das eben in dieser Nische mit diesem Barbie-Wissen, dieses Barbie-Nerd-Tum da ausgelebt wird. Und bisschen zu, dass da Menschen an dem Film gearbeitet haben und da so viel Nerd-Energy reingesteckt haben, wie es sonst bei allen anderen Filmen so ist. Und dann ganz viele Film-Essayisten im Kreis masturbieren und toll finden, was irgendwie da für Kleinigkeiten in Filmen gezeigt wurden oder in der Symbolik auf irgendeinem Patch von irgendeinem Rucksack von einem Statisten drauf war. Dass das hier genauso gemacht wurde und genauso gesehen wird und genauso den Hype bringt. Und das erfreut mich so unfassbar. Aber am Ende des Tages habe ich mir den Film angeguckt und dachte mir so, war's das jetzt? Also Corporate Feminismus, the movie?
Was ich mich halt frage, ist, ob es diese, wie du gesagt hast, Third Wave Feminism 101, also diese, ob es diese Filme vielleicht braucht als so Gateway-Drugs. Deswegen habe ich nicht umsonst vorhin sowas wie Clueless oder Legally Blonde genannt. Clueless ist vermutlich ein besserer Film, aber wo man das so auf so einem ganz niedrigschwelligen Niveau einfach auch mal aussät, dieses Thema. Vielleicht kann man so einen Film wie Barbie halt gar nicht subtiler oder radikaler oder wie auch immer machen. Aber man kann halt irgendwie eine Saat pflanzen, von der man hofft, dass sie aufgeht. Das habe ich mich halt gefragt. Ich habe keine gute Antwort drauf gefunden.
Ich finde sowieso, das ist ein Film, der die guten Antworten so ein bisschen schwierig macht. Ich würde auch in Frage stellen, warum wir überhaupt erwarten, dass dieser Film im besonderen Maße subversiv ist. Also warum ist plötzlich diese Erwartungshaltung an einen Barbie-Film da, und zwar, weil uns das so vermarktet worden ist, weil wir gelernt haben, im maximalen Mainstream irgendwie eine gesellschaftliche Kritik zu erwarten und dort auch in irgendeiner Form vorgeführt zu bekommen, selbst in den absoluten Kernen des Imperiums. Und ich glaube aber, das muss logischerweise inkohärent werden. Wir finden in diesem Film, ich sage mal, ideologisches Treibgut. Alles, was so an der Oberfläche ist, wird so ein bisschen abgeskimmt, zusammengefügt und wird ein bisschen widersprüchlich. Also dieser kapitalismuskritische Aspekt, der wird ja nun vorgetragen mit einer Selbstverständlichkeit, als würde man vom Wetter vielleicht sprechen. Und das ist ja nun irgendwie auch ein Widerspruch. Also da sind große subversive Gesten, die genau das nicht mehr sein können. Selbst in der Teen Vogue wird den Leuten mittlerweile von der Bedeutung von Karl Marx erklärt. Das heißt, man muss ja doch irgendwie, wenn man tatsächlich sich das Ganze anschaut, dort nicht mehr viel subversive Widerstandskraft erwarten, sondern muss das als gänzlich negiert begreifen. Gleichzeitig scheint auch das Abseitige, das Experten, also das Nerdtum, sich ja irgendwie ein bisschen in solchen Filmen aufzulösen, oder? Wenn so maximal randständige Figurensachen mittlerweile in dieser großen Franchise-Welt immer auftreten, weil man weiß, es werden irgendwelche Leute erkennen und alle anderen lesen das dann in einem Listicle nach oder gucken halt eine Sekunde woanders hin, bis die nächste Explosion kommt, da scheint ja irgendwie eine Inversion, sagen wir, von diesen Einzeltaschen mit Spezialinteressen und dem, was Massenkultur ist, irgendwie stattgefunden hat. Und da, ich habe das Gefühl, man muss sich damit irgendwie schon auch beschäftigen. Ich weiß nicht, was wir von diesem Film erwarten können. Und ich glaube, die wichtigere Frage ist, warum wir das von diesem Film erwarten. Und ich glaube, die finde ich spannender als die Fragen, die wir in den Film selbst stellen können, der mich in seiner Schleifenlogik immer so ein bisschen frustriert. Ich habe das Gefühl, am Ende sind wir wie bei zum Beispiel Fantastic Mr. Fox halt im Supermarkt und da bleiben wir dann auch und irgendwie haben wir gelernt, uns dort einzurichten und ich weiß nicht, ob ich mich so wohlfühle damit. Vielleicht stelle ich die Frage dann konkret an euch. Warum erwarten wir vom Barbie-Film subversive Unterhaltung und Kapitalismuskritik und Feminismus? Warum ist das so?
Naja, ich habe es jetzt nicht im Vorhinein erwartet. Ich finde aber, wenn halt sich diese Baby-Steps quasi angeeignet werden, dann, ja, du hast schon recht, es ist halt so, ja, okay, ist halt von Mattel, es ist Big Corporate, Mattel muss das absegnen. Why am I shocked? Aber am Ende des Tages hofft man ja doch irgendwie, dass mehr dahinter ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hatte mir irgendwie erhofft oder erträumt, dass eben hinter all dem Pinken und all dem In Your Face vielleicht noch irgendwas Subversives da ist. Aber das ist meine Erwartungshaltung gewesen, die enttäuscht wurde. Und vielleicht auch, weil ich Greta Gerwigs andere Filme halt so zart finde in ihren Nachrichten. Und natürlich haben die auch zum Teil ihre Reden, die sie halten, so in Lady Bird oder Little Women. Aber irgendwie wurde das immer mit so einer Sanftheit und mit einer Intensität geschrieben und auch rübergebracht. Und das wurde hier auch versucht. Und es scheint ja auch bei vielen KinogängerInnen auch gewirkt zu haben. So, das möchte ich ja gar nicht in Frage stellen. Nur, ich finde, da war dann viel zu viel. So, also immer ein drüber, der das in den Emotionen dann nicht am Ende, die halt eigentlich da sein sollten, nicht 100% geschafft hat. Und ja, es gab diese Montage mit diesen Real-Home-Videos quasi und so. Das war schon alles sehr schön, aber es hat mich aus irgendwelchen Gründen nicht gecatcht, weil alles davor ging in so eine Richtung, die ich entweder zu viel fand oder zu enttäuschend, zu wenig quasi. Aber ja klar, die Erwartung, it's on me. So, das ist, warum erwarte ich von Mattel und einem riesen Filmstudio da subversive Kapitalismuskritik und progressiven Feminismus darzubieten?
Na, ich meine, dieser Wunsch basiert ja auch auf dem, was im Vorfeld irgendwie angeboten wird. Und in diesem Film ist das ja auch in irgendeiner Form enthalten. Ich frage mich nur so ein bisschen, wie vielleicht beim Lego-Film, der ja hier auch schon erwähnt worden ist, ob letztlich nie mehr geboten werden kann als, hey, hier ist das Versprechen auf, sagen wir, freie Ausdrucksweise, auf eine Selbstfindung eben durch das spezifische Spielzeug. Also ich frag euch einfach, kann am Ende dieses Films je was anderes stehen als Konsum?
Ratlosigkeit vielleicht?
Das stimmt.
Also das meine ich durchaus ernst. Das meine ich durchaus ernst. Das kann ja auch eine Haltung sein, am Ende mit so einem, ich weiß es auch nicht, dazustehen irgendwie.
Auf eine Art spielt ja dieser Film sehr in die momentane Ära, nenne ich es jetzt einfach mal, sowohl in der Mode als auch jetzt generell in der Popkultur und in der Selbstinszenierung vieler weiblich gelesener Personen, dieses Hyperfeminine. Und da spielt ja Barbie genau rein. Also das ist ja eigentlich ein perfektes Kind seiner Zeit, wenn nicht sogar inspiriert dadurch halt irgendwann angefangen, diese hyperfeminine Ära, nenne ich es einfach. Und die ist ja inhärent auch bis zum gewissen Punkt kapitalistisch. Also, um einen gewissen Look zu erzeugen, musst du bestimmte Produkte haben. Barbie ist eine Puppe kaufst du in der Regel. All diese Special Set Details und sowas, das basiert alles auf Produkten, die es auf dem Markt gab, die es aber auf dem Markt vielleicht auch gar nicht geschafft haben, aufgrund von Aufruhren oder weil zu irrelevant für den Markt. Und ich finde eben dieser Gedanke darüber, den finde ich schon interessant. Also das ist so, dass dieser Film so sehr auch versucht, diese Kapitalismuskritik irgendwie mit reinzubringen, sich derer einfach nicht entziehen kann, aufgrund mehrerer Dinge, also aufgrund der Ästhetik, aufgrund des Themas, aufgrund eben der Zeit, in der er spielt und in der er wirkt. Und ja, also das lässt sich nicht trennen, schlichtweg.
Ja, ich glaube, dieses Argument von Alex mit der Ratlosigkeit überzeugt mich vielleicht am meisten. Zumindest deckt es sich mit meiner Erfahrung. Ich habe diesen Film unterhalten, aber auch mit so einer gewissen Ratlosigkeit eben verlassen und habe das Gefühl, auch durch Nachdenken nicht weitergekommen zu sein. Also nicht, dass dieser Film so ultra komplex ist, dass er so ein gordischer Knoten ist, den ich nicht lösen kann, aber ich komme mit diesem Film nicht voran und ich habe das Gefühl, er bietet mir zumindest keine Oberfläche, um sich selbst weiterzudenken. Und ich glaube, das macht mich eher skeptisch gegenüber ihm als positiv gestimmt.
Na, in der Quintessenz wird ja am Ende thematisiert, dass trotz aller Widrigkeiten, aller Schwierigkeiten und allem, was einer Frau oder als Frau in einer, ja, in einem Patriarchat lebenden Person entgegengebracht wird, dass es sich trotzdem lohnt, dieses Leben zu leben und auch diesen Struggle im Alltag wahrzunehmen und weiterhin Gefühle zu fühlen und eben Frau zu sein, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ja. Das findet sich ja auch in der letzten Pointe des Films, die ja relativ flach war am Ende des Tages, aber genau das halt dann widerspiegeln soll, dass ja, sich dann die Wahl hat zwischen Perfektionismus oder dem, in Anführungszeichen, wahren Leben und all dem, was dazugehört.
Ja, ein humanistisches Bekenntnis zum Menschsein mit all seinen Fallstricken und Abgründen.
Ja, am I a man or am I a Muppet?
Ja, und are we human or are we dancers?
Exakt. Ja, also genau, das habe ich mir auch tatsächlich habe ich daran auch mal gedacht, an Are We Human, Are We Dancer.
Das war's von Barbenheimer in Kulturindustrie. Aber zum Ende einer Folge kommen wir ja immer zu unseren Empfehlungen. Sascha, was hast du uns mitgebracht?
Ach, ganz viel habe ich dabei. Ich erwähne so 5, 6 Sachen, vielleicht ganz kurz, die mich beschäftigt haben letzten Monat. Ich habe Mission Impossible gesehen, den neuen, den fand ich gar nicht so toll wie gedacht. Das liegt daran, dass ich, hab mal so ein Schlagwort jetzt entwickelt, das liegt daran, dass das so betreutes Staunen ist, also dass es im Voraus bereits so viel schon an Material gegeben hat, dass man gar nicht mehr im Kino das große Spektakel so hat, das einen weghaut, sondern man sieht es dann nur noch so ein bisschen vollendet und eingebaut in den Rest.
Wie ist das mit den Leuten, die das ganze Material nicht vorher gesehen haben?
Ja, du, ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Als Filmfan, ich habe dazu mehr gesagt im Wollmilchcast bei meinen guten Freunden Jenny und Matthias. Da bitte reinhören, auch sonst immer, wenn ich mich nicht selber einlade. Foundation hat wieder angefangen. Ich glaube, wir haben das mal irgendwie so vor Jahren minimal am Rande angesprochen. Die zweite Staffel hat begonnen. Ich finde immer noch, dass zu wenig Leute die Serie schauen. Ich hoffe, sie bekommt eine dritte Staffel, um das so ein bisschen zu vollenden. Ich glaube, Apple betreut Serien ganz gut. Das Bird Box Spin-off Bird Box Barcelona.
Ich musste jedes Mal, wenn du das getwittert hast, drüber lachen. Das ist so ein dummer. Wer hat das gewollt? Sascha, erklär mir, was passiert da und warum?
Ja, ich möchte jetzt meine Empfehlung nicht zu lang machen, aber es ist im Prinzip Bird Box mit einem kleinen Spin, der nicht wirklich funktioniert, aber ich weiß nicht, ich mag diese Grundidee. Ich fand ja auch damals, wir haben Bird Box, glaube ich, ganz besprochen, oder? Oder auch zumindest mal den Hype um Bird Box, kann ich mich dran erinnern, dass wir das mal hatten und ich war damals schon positiv und ich mag das immer noch gut genug, um irgendwie mich durch diesen Film da durchzuschleppen, aber toll war der nicht. Stattdessen möchte ich empfehlen die Dokumentation Wham! Über Wham!, weil das ist so ein richtig schöner Sommerspaß, denn man blendet da so alles andere aus und es geht wirklich nur um die Zeit der Band und um diese zwei coolen Dudes, die sich einfach gut verstehen, kein Drama. Und es wird auch so alles, was mit George Michael passiert ist, nochmal ausgeblendet, so nachdem quasi Wham aufgehört hat. Und das ist einfach schön irgendwie. Ich fand das schön, dass wir da mal so eine sehr, sehr positive Dudes-Rock Sommer-Doku bekommen haben. Was ich tatsächlich empfehlen möchte, ich habe mich endlich dazu durchgerungen, oder werde es noch tun, ich sage das jetzt, damit es dann am Ende durch ist, meine Sommer-Playlist zu machen. Oder Sommer-Playlist klingt immer so, hey, da sind Sommersongs drauf und gute Laune. Nee, eigentlich haue ich irgendwann immer so Mitte des Jahres einfach meine Playlist raus von Songs, die ich bis dahin gesammelt habe. Die ist dann draußen, die ist auch verlinkt. Und vielleicht nochmal Eigenwerbung. Ich habe einen Jurassic-Podcast gemacht, denn es gab jetzt den Jurassic June, einen Monat, in dem Jurassic Park immer gefeiert wird, weil der Film am 11. Juni 1993 uraufgeführt wurde in den USA, seine Premiere feierte. Und 30 Jahre später habe ich mich jetzt mit nochmal Jenny Ecke, eben schon erwähnt, und Konrad Mildner, der auch schon bei mir häufig im Podcast war, zusammengesetzt, um über Jurassic Park zu sprechen. Und nicht einfach nur über den Film, sondern so 30 Sachen zu 30 Jahren, die wir ganz besonders toll finden. Also jeder, der Jurassic Park mehr mag als andere Leute, sollte da mal reinhören, weil es ist wirklich so ein Podcast für absolute Überfans geworden. Hoffe ich doch.
Alles klar, danke schön. Lukas, was hast du mitgebracht?
Ich bin ein großer Fan von Schriftstellern, die mit großer Regelmäßigkeit kleine Büchlein veröffentlichen. Und ich habe einen neuen für mich entdeckt, César Aira aus Argentinien, ein Schriftsteller, der schon seit den 90ern aktiv ist und regelmäßig veröffentlicht. Und seit ein paar Jahren wird das Ganze, also seit ungefähr 10 Jahren vielleicht, wird das Ganze auch regelmäßig ins Deutsche übersetzt in allen möglichen Verlage. Und ich möchte in diesem Fall empfehlen, eins der Bücher, das mich vielleicht ein bisschen mehr unterhalten hat als andere. Natürlich ist die Qualität schwankend. Manche der essayistischen Sachen haben mich nicht so überzeugt, aber der Literaturkongress von, ich glaube, 2012 stammt die Übersetzung, war sehr unterhaltsam. Es geht um eine Art Autoren-Insert namens César, der auf einen Kongress fährt, der aber irgendwie so ein bisschen am eigenen Schriftsteller-Dasein darbt. Das ist sowieso so ein Thema, so richtig zufrieden ist man nicht, sonst würde man keine Bücher schreiben, man korrigiert ja auch immer ein bisschen die Welt. Aber er ist zusätzlich eben noch vielleicht ein Oppenheimer-mäßig ein genialer Wissenschaftler und hat sich überlegt, einen seiner Kollegen Carlos Fuentes zu klonen, und das Ganze kulminiert dann in einem sehr netten literarischen Spiel, das sich viel eben bezieht, auch auf so Borges und diese ganze, sagen wir, südamerikanische Schule der Literatur, die die Welt über die Jahrzehnte hinweg erobert hat, und das hat mir wirklich wieder große Freude gemacht. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Was haben wir gelacht, indem er sich darüber beschwert, über 100 Seiten, dass die Leute ihm über seine Bücher immer nur sagen, es wäre witzig halt irgendwie, was er da macht, und sie schreiben, sagen ihm immer nur, was sie gelacht hätten. Und ich muss leider gestehen, ich habe bei diesem Buch viel gelacht. Und wenn ich den Autor treffe, werde ich ihm auch das sagen. Ich hoffe, er wird mir verzeihen. Und ja, Alex hat gerade hier im Chat festgestellt, dass er in einem Ort namens Pringles geboren ist. Und das hat mich schon beim Lesen der Bücher immer wieder sehr irritiert. Ein Ort, der oft vorkommt. Und ja, weiß nicht, wenn ich aus Snickers komme oder so, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so in den Mittelpunkt rücken. Toller Literat, ich glaube, da gibt es eine Menge zu entdecken, und ich beabsichtige, das zu machen. Diese 100 Seiten Bücher hat man ja auch schnell weggelesen, dann kann man gleich zum nächsten greifen und hat das Gefühl, man hat viel gelesen in einem Jahr. So Goodreads 52 Bücher-Challenges schafft man damit bis März, würde ich sagen.
Das sehe ich als kleinen Shade gegen mich, weil ich eine Bücher-Challenge habe in Goodreads. Oh. Nein, es war ein Spaß.
Und wie sieht's aus? Wie weit bist du?
Ich komme sehr gut voran. Letztes Jahr hatte ich 50 Bücher, die ich lesen wollte. Das habe ich nicht geschafft. Aber nun habe ich mir 30 Bücher als Ziel gesetzt. Und ich sag mal so, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin fast bei 30.
Cool.
Und weil ich schon am Sabbeln bin, drängel ich mich mal vor. Ich empfehle, wo wir bei Büchern sind, das Buch Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht von Alina Schröder. Ich habe das Gefühl, ich bin da derbe spät dran mit dem Hype. Es ist 2021 erschienen, aber ich habe nun auch endlich das Buch gelesen. Passenderweise kurz bevor Alina Schröders nächstes Buch wohl Anfang August erscheint. Es geht um die 27-jährige Hanna, die salopp gesagt müde vom Leben ist und aber über Umwege erfährt, dass in ihrer Familiengeschichte ein potenzielles Erbe eines verschollenen Kunstvermögens es geben könnte, und das von einer jüdischen Familie. Sie begibt sich dann also auf Ahnenforschung, und im Grunde genommen ist dieses Buch dann so eine Art Generationenporträt halt über Hanna, ihre Mutter, ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter. Und was dieses Buch fantastisch schafft, und das schaffen nicht viele SchriftstellerInnen, nämlich viele Figuren, aber alle gleich gut beschreiben und ausschreiben. Da habe ich nämlich schon einiges gelesen, wo AutorInnen super viele Figuren in ihr Buch geschrieben haben und ich irgendwann einfach nicht mehr mitkam, wer jetzt mit wem was wie wo hat. Das schafft Alina Schröder aber sehr, sehr gut. Und ja, insgesamt ein spannendes Buch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und der griffige Titel ist Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht von Alina Schröder im DTV-Verlag erschienen.
Das war noch gar nicht der ganze Titel, ne? Es ist Abendlicht, blaues Kleid, auch noch.
Oh, scheiße. Ja, sorry. Junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, blaues Kleid. In irgendeiner Reihenfolge. Ihr findet das Buch schon. Es ist Spiegel-Bestseller, glaube ich, bis hinten gegen. Deswegen ist es jetzt kein Geheimtipp von mir. Alex, hau raus.
Ja, ich habe auch ein Buch. Und zwar Autonomous von Annalee Newitz. Annalee Newitz kenne ich aus dem Podcast Our Opinions Are Correct über Sci-Fi zusammen mit Charlie Jane Anders. Und jetzt habe ich auch mal Newitz' Roman Autonomous von 2017 gelesen und ich fand den wirklich fantastisch. Also echt die beste Science-Fiction, die ich seit langem gelesen habe. Spielt in einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass einige Roboter eigentlich wie Menschen behandelt werden, was aber umgekehrt auch dazu geführt hat, dass manche Menschen quasi den Status von Maschinen haben, also Eigentum sind und keine Rechte haben, bis sie sich irgendwann selber freikaufen können. Und ich fand es einfach eine wirklich gute Untersuchung, was solche Entwicklungen für die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen bedeuten könnten. Inklusive einer subtil und klug erzählten und gar nicht klischeehaften Roboter-Mensch-Liebesgeschichte auch, die mich sehr begeistert hat. Und das Coole ist aber, dass das Buch trotz dieser ganzen großen Gedanken irgendwie auch einen total spannenden Plot hat, der einen immer nach vorne zieht, sodass das Lesen nie langweilig wird. Und ja, das ist einfach so klingt gelungene Science-Fiction für mich. Also der deutsche Titel ist auch Autonom, aber ja, ich habe es auf Englisch gelesen, also Autonomous von Annalee Newitz.
Alles klar, vielen Dank. Und das war's auch schon von Folge 59 von Kulturindustrie. Wie immer würden wir uns über Feedback und eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Empfehlt uns euren Freunden, Feinden, Familienmitgliedern, egal ob ihr Kontakt mit denen habt oder nicht. Und wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das tun auf X, formerly known as Twitter, unter @kultindustrie. Und einzeln findet ihr Sascha als @reeft, Lukas als @kinomensch, Alex als @alexbatzkeit und mich als @mihatori. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.